Großteil kann man schon auch dadurch bewirken, dass man es einfach effizienter macht und dass man einfach auch den Leuten mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten lässt, dass man eben tatsächlich den Markt öfter entscheiden lässt.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ErstStimme, dem Podcast für politische Bildung. Wir sprechen jeden Monat mit Menschen, die in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft was zu sagen haben oder etwas darüber zu sagen haben. Heute geht es bei uns darum, ob sich Wirtschaftswachstum und Klimaschutz gegenseitig ausschließen. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Ja, die schlechten Nachrichten aus der deutschen Wirtschaft, sie reißen nicht ab. Der Autozulieferer Bosch will fast 4.000 Stellen in Deutschland streichen, bei ThyssenKrupp sollen es 11.000 sein. Und selbst die Industrieikone Volkswagen will mindestens 3 Werke in Deutschland schließen, da stehen zehntausende Jobs auf der Kippe. Und auch der Wirtschaft insgesamt geht es nicht gut. Experten fürchten, dass die Wirtschaft auch in diesem Jahr wieder leicht schrumpfen wird. Und bei all diesen schlechten Nachrichten muss es unser Land auch noch schaffen, die CO2-Emissionen zu senken, damit die Auswirkungen des Klimawandels nicht noch schlimmer werden. Ich frage mich deshalb in der heutigen Ausgabe von ErstStimme, wie bekommen wir die Wirtschaft wieder ans Laufen und müssen wir uns künftig für Wirtschaftswachstum oder Klimaschutz entscheiden? Das möchte ich mit einer Frau besprechen, die sich so intensiv wie nur wenige mit der deutschen Wirtschaft beschäftigen. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, sie lehrt an der Technischen Universität Nürnberg Energiesysteme und Marktdesign und sie ist eine der 5 Wirtschaftsweisen. Die Rede ist von Professor Dr. Veronika Grimm, mit der ich jetzt in Berlin verbunden bin. Schönen guten Tag, Frau Grimm.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Grimm, die Ampelregierung in Berlin, die ist am Ende. Die Wirtschaftspolitik der Koalition, die stand ja viele Jahre lang in der Kritik. Ist das Ampelaus jetzt eine gute Nachricht für die deutsche Wirtschaft?
Ja, ich glaube, so wenig wie die Ampel noch entscheiden konnte, ist es gar nicht so schlecht, dass wir jetzt bald Neuwahlen haben. Auf eine Art, je früher, desto besser. Es ist wichtig, dass Entscheidungen getroffen werden, damit es wieder vorangeht.
Aber es dauert, bis Entscheidungen wieder getroffen werden, auch wenn es einen neuen Bundestag gibt. Fallen wir da nicht so in ein Entscheidungsloch über viele Monate, was der Wirtschaft noch mehr schadet?
Ja, das ist schon richtig. Man hätte wahrscheinlich eher sich auf einen Neuwahltermin einigen sollen und die Regierung noch fortführen sollen. Es sind ja noch einige Maßnahmen in der Pipeline gewesen, die man noch hätte abschließen können. Aber das hat man jetzt nicht gemacht und jetzt muss man mit der Situation leben, wie sie ist.
In Ihrem Herbstgutachten, das Sie ja erstellt haben, gehen Sie davon aus, dass die Wirtschaft dieses Jahr um 0,1% schrumpft, Frau Grimm. Wir sind wieder der kranke Mann Europas. Haben Sie 1, 2, 3 Hauptgründe, warum es uns wirtschaftlich so schlecht geht?
Ja, erstmal ist das Konjunkturbild sehr schlecht. Wir sind jetzt gerade wieder auf dem Bruttoinlandsprodukt von 2019, also seit 5 Jahren quasi kein Wachstum in der EU, sind wir in der Zeit 4% gewachsen, in den Vereinigten Staaten 12%. Also das ist kein gutes Bild. Die Investitionen laufen schlecht, die Auslastung in der Industrie ist schlecht, die Exporte entwickeln sich nicht so dynamisch wie das Weltwachstum. Das war in der Vergangenheit immer andersrum. Wenn die Weltkonjunktur gebrummt hat, dann war die deutsche Exportwirtschaft noch stärker. Insofern sieht es nicht so gut aus. Das hat strukturelle Gründe. Man muss, glaube ich, an vielen Punkten ansetzen. Beim Energiesystem, beim Klimaschutz weniger Subventionen, mehr Markt. Die Sozialausgaben wachsen schneller als die Wirtschaft. Und das ist schlecht, weil es senkt die Spielräume in der mittleren Frist.
Ist die Industrie noch zu retten? Ich meine, wir bekommen Meldungen von vielen Entlassungen, von Werksschließungen, selbst bei Unternehmen wie Volkswagen. Wie optimistisch sind Sie da als Wirtschaftswissenschaftlerin überhaupt noch?
Ja, natürlich ist die Industrie zu retten, aber eben nicht die Industrie zwangsläufig, die in Probleme läuft. Wir brauchen auch eine Erneuerung. Es ist ja so, dass unsere schlechte Wettbewerbsfähigkeit auch daran liegt, dass andere Staaten weltweit mittlerweile das, was wir traditionell gut gemacht haben, jetzt auch gut können.
Autos zum Beispiel.
China macht uns Konkurrenz im Maschinenbau bei Fahrzeugen. Das bedeutet, dass wir uns stetig weiterentwickeln müssen. Es gibt ja auch viele Branchen weltweit, wenn man in die Wirtschaft guckt, die brummen wirklich, da gibt es großes Wachstum und für die Branchen müssen wir in Deutschland attraktiv werden.
Wie wird man das?
Naja, dadurch, dass man die Rahmenbedingungen stärkt. Wir werden kein Niedrigenergieland werden, Aber natürlich kann man es effizienter machen, die Energieversorgung. Wir können beim Klimaschutz klarere Rahmenbedingungen schaffen. Im Moment ist es so, dass wir zwar zwei Emissionshandelssysteme haben, einerseits für Energie und Industrie auf EU-Ebene und dann haben wir noch den nationalen Emissionshandel. Aber wenn Sie mal gucken, was zahlen Unternehmen für eine Tonne CO2, wie sie emittieren, dann liegen diese Preise zwischen 10 € und 240 €, weil es alle möglichen anderen Regeln gibt, die auch noch die Emissionspreise beeinflussen. Also vereinfachen, effizienter werden, auch weniger Staat in vielen Bereichen, sodass die privaten Investitionen wieder anspringen.
Ich meine, es sind ja jetzt Wahlen. Nun ist mir schon klar, dass Sie nicht zur Wahl stehen, aber wenn Sie morgen Bundeskanzlerin würden, welche 3-4 Maßnahmen würden Sie denn gleich anstoßen, um unsere Industrie wieder auf Vordermann zu bringen? Weil Sie sagen ja, da ist noch was zu retten.
Naja, es sind nicht 3-4 Maßnahmen. Es ist schon
ein ganzes Bündel.
Ein Reformpaket sein, das breiter ist. Ich hatte jetzt noch nicht erwähnt, das Sozialversicherungssystem. Also gerade bei der Rentenversicherung ist es ja so, dass die Reformen auf dem Tisch liegen. Seit Jahren sagen die Expertenkommissionen Kopplung des Renteneintrittsalters an die längere Lebenserwartung. Dämpfung der Steigerung der Bestandsrenten, zum Beispiel durch eine Kopplung an die Inflation statt an die Löhne. Also da gibt es Maßnahmen, die kann man voranbringen. Auch Steuererleichterungen. Wir sind ein Hochsteuerland. Auch das attrahiert natürlich kein Unternehmen. Im Gegenteil. Und da muss man an vielen Stellen ran. Und das ist sicherlich nicht einfach. Das Problem ist, dass wenn man das ankündigt, wird man vielleicht gar nicht Bundeskanzler.
Weil sich die Bevölkerung auf Einschnitte einstellen muss, die im Wahlkampf nicht gut ankommen?
Naja, weil man der Bevölkerung gerne viel verspricht, dass alles beim Alten bleibt, dass man keine Einschnitte hinnehmen muss. Und wir haben natürlich auch die Situation, dass wenn die Parteien der demokratischen Mitte tatsächlich mal reinen Wein anschenken würden, dann kämen die Parteien von den Rändern und würden sagen, mit uns ist alles viel einfacher. Also wir sind auch ein bisschen in einer vertracksten Lage, dass sehr, sehr umfangreiche Informationen notwendig sind, um wieder wettbewerbsfähig zu werden. Aber die Bevölkerung vielleicht noch nicht dafür bereit ist, den Weg tatsächlich mitzugehen.
Wenn Sie das Stichwort der vertrackten Lage ansprechen, da gibt es einen Präsidenten in Amerika, der wird Donald Trump im Januar werden und in ihrem Herbstgutachten, da sind Sie ja davon ausgegangen, dass die Wirtschaft in Deutschland im kommenden Jahr eben um 0,4%, ein Mini-Wachstum soll es da geben. In dieser Kalkulation waren die Folgen der US-Wahl ja noch gar nicht drin, weil damals gab es Herrn Trump noch nicht. Haben Sie eigentlich, Frau Grimm, schon eine neue Zahl ausgerechnet, wie viel wir nächstes Jahr wachsen werden, wenn Herr Trump all seine Strafzölle wirklich wahr macht, auch für den deutschen Markt?
Nein, das haben wir nicht. Also wir legen zweimal im Jahr eine Prognose vor und die legen wir zu dem Zeitpunkt und zu den Rahmenbedingungen vor, die dann gelten. Es ist richtig, dass unsere Prognose für das Jahr 2025, die hat noch nicht enthalten die Wahl Donald Trumps, aber eben auch nicht den Bruch der Ampelregierung. Insofern sind die Vorzeichen für das Wachstum 2025 natürlich schlechter, als wir es annehmen mussten zum Zeitpunkt unserer Prognose. Es gibt Abschätzungen, was die Zölle, die Donald Trump angekündigt hat, mit der Wirtschaft machen. Da werden Zahlen aufgerufen zwischen minus 1% bis minus 1,5%. Allerdings kommt es ja auch darauf an, was jetzt tatsächlich passiert. Es ist ja auch nicht so, dass die EU nicht reagiert. Insofern, das wird sich noch zeigen.
Ja, Frau Grimm, wenn wir bei Donald Trump sind, sind wir auch bei einem Thema, für das er sich nicht sonderlich einsetzt, nämlich dem Klimaschutz. Und Sie haben nun in einer Studie im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung eben untersucht, wie und ob sich Wachstum und Klimaschutz vereinen lässt. Und wenn man die öffentliche Debatte sich ansieht, kann man ja den Eindruck gewinnen, dass sich das eine und das andere ausschließen, also dass es gar nicht Klimaschutz und Wachstum geben kann. Zu welchem Ergebnis kommen Sie denn in Ihrer Untersuchung?
Ja, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, ohne dass wir wirklich wieder Wachstum bekommen, bekommen wir auch keinen Klimaschutz. Weil es kommt ja darauf an, vor allen Dingen durch technologischen Fortschritt, einerseits uns selbst, aber eben auch viele Staaten weltweit in die Lage zu versetzen, Wachstum und Emissionen zu entkoppeln. Also in vielen industrialisierten Ländern ist es ja heute schon so, dass das Wachstum steigt, also dass wir Wachstum haben, der Wirtschaft, aber eben die Emissionen gleichzeitig sinken. Und das muss man weltweit weltweit erreichen. Und das geht eben nur dann, wenn Technologien, die das ermöglichen, auch günstiger werden und in vielen Ländern weltweit etabliert werden können. Und da hat Deutschland, da hat die EU eine ganz wichtige Rolle dabei, diese Technologiebereitstellung zu bewerkstelligen. Insofern müssen wir Wachstum und auch industriellen technologischen Fortschritt und Klimaschutz verbinden.
Frau Grimm, nun kommt ja immer wieder die Diskussion auf, dass Emissionen eben auch dadurch reduziert werden können, indem wir die Produktion reduzieren. Wir haben das ja damals während der Energiekrise gesehen. Die Industrie hat weniger produziert, zwangsläufig eben, aber auch glatt ihre Klimaziele erreicht. Stelle ich mir die Frage, ob das nicht auch ein Modell für die Zukunft sein kann?
Ja, da ist natürlich das Problem, wir messen die Emissionen typischerweise anhand des CO2-Fußabdrucks der Produktion. Mhm. Das bedeutet natürlich unmittelbar, wenn die Produktion runterfährt oder auch wenn sich die Produktion ins Ausland verlagert, dann haben wir erstmal sozusagen auf unserer Klimabilanz, sehen wir dann besser aus, aber die energieintensive Produktion, die sich verlagern würde, die ist ja die Grundlage von vielen Konsumprodukten, die wir konsumieren. Das heißt, wenn jetzt dauerhaft sich die energieintensive Industrie ins Ausland verlagert, dann werden basierend auf den Produkten, die die produzieren im Ausland, wahrscheinlich eben nicht klimaneutral, sondern auf der Basis fossiler Energie, werden dann Produkte produziert, die wir wieder in die EU und nach Deutschland importieren. Mhm. Und das heißt, unser CO2-Fußabdruck des Konsums würde dann steigen und wir hätten auch gar keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr, die energieintensive Industrie klimaneutral zu gestalten. Mhm. Wenn sich die außerhalb der EU verlagert, dann haben wir dann natürlich keinen Einfluss, dann wird wahrscheinlich da auch nicht so schnell eine Transformation stattfinden.
Aber wenn wir insgesamt weniger konsumieren würden und dadurch auch weniger wachsen würden, das würde doch auch dem Klimaschutz helfen, oder? Ohne dass sich irgendwelche Industrien verlagern.
Ja, aber das ist natürlich eine Frage, ob wir uns damit einen Gefallen tun. Also ein Vorbild für den internationalen, den globalen Klimaschutz sind wir dann wahrscheinlich nicht. Die Frage ist nämlich, wer macht uns das nach? Es gibt viele Entwicklungs- und Schwellenländer, die wollen ja erst noch ihr Wachstum realisieren. Dort möchten die Menschen eben auch Wohlstand. Und man sieht das eben schon, dass in den Entwicklungs- und Schwellenländern eben auch der CO2-Fußabdruck teilweise steigt, aber eben auch das Wachstum steigt. Und ich glaube, dass der richtige Weg sein muss, dass wir all diesen Ländern Technologien anbieten, mit denen sie klimafreundlich wachsen können. Das heißt natürlich nicht, dass wir keine Energieeffizienzmaßnahmen vornehmen. Das ist natürlich ganz wichtig. Mhm. Die Energieintensität der Produktion sinkt eben vor allen Dingen auch dadurch, dass man effizienter produziert. Und das sieht man auch, dass das funktioniert. Über die letzten Jahrzehnte ist die Energieintensität der Produktion deutlich gesunken.
Kritiker würden ja jetzt sagen, dass die Umstellung auf grüne Technologien eben für so eine große Wirtschaft wie die deutsche, wo wir ja viel klimaschädliche Stahl- und Chemieproduktion haben, das kostet ja viel Geld, was wir dafür auch investieren müssen. Kann man sich das nicht sparen am Ende des Tages? Wenn wir in dem Kompromiss zwischen Wachstum und Klimaschutz sind?
Naja, wenn wir tatsächlich weiter unseren Wohlstand halten wollen, dann kann man sich das Geld nicht sparen. Es wird auch kein anderer für uns machen. Im Gegenteil, wir müssen mit vielen anderen zusammen diese Transformation bewerkstelligen. Es ist ja nämlich so, dass wir in Deutschland und in Europa auch keineswegs autark sind. Wir brauchen Energie von außen, auch in einer grünen Welt übrigens. Wird es so sein, dass wir die grünen Moleküle nicht alle selber produzieren können, weil wir gar nicht genug Potenziale für erneuerbare Energien haben. Das heißt, wir werden unseren Energiehandel auch umstellen müssen von einem fossilen Energiehandel hin zu einem Energiehandel, wo grüne Moleküle, also grüner Wasserstoff und darauf basierende Energieträger gehandelt werden. Und das sollten wir möglichst rasch tun, weil dann hat nämlich unsere energieintensive Industrie eine Grundlage, um klimafreundlich auch energieintensive Produkte zu produzieren. Und da müsste man eigentlich hin, das sollte man vormachen. Ist nicht klar, dass alles bei uns bleibt sozusagen, dass alle Standorte und alle Produkte weiter so produziert werden, wie wir es bisher gemacht haben. Aber ich glaube, zu demonstrieren, das geht, das ist schon auch eine Rolle, die wir haben.
Jetzt sind Sie sehr optimistisch, ist mein Eindruck, wenn man mit dem Bund der deutschen Industrie spricht, dem BDI, der sieht aktuell die Gefahr, dass Deutschland bei der grünen Transformation zu einem abschreckenden Beispiel, ist das Zitat, wird. Wie abschreckend ist die Lage für Sie, Frau Grimm?
Ja, im Moment sind wir noch nicht da, wo wir sein sollten. Wir machen die Dinge zu ineffizient. Wir geben viele Subventionen für kleinteilige Projekte und denken nicht groß. Ich glaube, man sieht das ganz gut an den Klimasubventionen, die wir jetzt aktuell vergeben haben. Die Klimaschutzprojekte verfangen nicht alle. Es gibt da große Probleme. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, bei ThyssenKrupp, da gehen Milliarden Subventionen da rein, dass grüner Stahl produziert werden soll, aber es hakt. Und ich glaube, man könnte durchaus, wenn man jetzt die Wasserstoff- und Derivatemengen, die man ja perspektivisch nicht nur für die Stahlproduktion, sondern auch für viele mittelständische Unternehmen braucht, wenn man die gebündelt beschafft, dann hätte man aus Deutschland heraus oder auch aus der EU heraus eine Nachfrage macht, die dann dazu führt, dass man erstens die richtigen Produkte kriegt, zweitens die Produktion schneller skaliert und dann auch die Kosten der Produktion grüner Energieträger niedriger werden im Zuge der Kostendegression. Und außerdem könnte man diversifizieren, wenn man seine Nachfrage bündelt, dann kann man bei mehreren möglichen Produzenten beschaffen. Und das wäre natürlich dann auch noch ein Beitrag zur Resilienz. Mhm.
Dafür müsste aber erstmal der Wasserstoffhochlauf gelingen. Ne? Wir sind ja weit hinter den Zielen der Bundesregierung hinterher. Und das ist ja zentral, beispielsweise bei grünem Stahl, das Thema Wasserstoff. Wie kriegen wir das denn schneller hin? Sind Sie da optimistisch, dass das funktioniert? Weil ich sehe das etwas skeptisch im Moment bei der aktuellen Entwicklung.
Ja, genau. Eine gebündelte Beschaffung könnte ja genau ein Hebel sein, damit es funktioniert. Was gebraucht wird, sind ja langfristige Beschaffungsverträge für grünen Wasserstoff. Und diese langfristigen Beschaffungsverträge, die eben eine bestimmte Laufzeit haben, zum Beispiel 15 oder 20 Jahre, und eben auch einen bestimmten Preis für den Wasserstoff oder für die Derivate, die sind ja die Grundlage dafür, dass diese Projekte überhaupt initiiert werden können, dass da Kapitalgeber gefunden werden, die dann den Bau dieser Anlagen auch finanzieren. Und eine Beschaffung bedeutet ja noch nicht, dass es vor Ort in Deutschland dann auch die Abnahme des Wasserstoffs gibt. Und da könnte man natürlich gucken, dass man den Wasserstoff beschafft in langfristigen Verträgen und dann eine Fristentransformation macht und die Vergabe von Wasserstoff eben kurzfristig in Terminverträgen organisiert, sodass sich diejenigen, die dann investieren wollen, über Terminverträge eben Wasserstoffmengen sichern können. Wenn ihre Projekte dann nicht verfangen, könnten sie diese Terminkontrakte auch wieder verkaufen, sodass eben der Wasserstoff für andere nicht verloren wäre, wenn mal ein Projekt scheitert. Und ich glaube, damit würde man schneller unterwegs sein. Mhm.
Frau Grimm, lassen Sie uns noch ein Wort zur Bevölkerung verlieren, weil es gibt eben ja auch viele Kritiker und Skeptiker der Energiewende. Wie steigert man die Akzeptanz denn von Klimaschutz in der Bevölkerung? Was schlagen Sie vor?
Ja, was man beobachtet, ist, dass die Akzeptanz von der Klimaschutzziele in der Bevölkerung relativ hoch ist. Also die Leute wollen aus der Kohle aussteigen, wollen an grüne Energien, aber
nur nicht mehr dafür bezahlen, ne?
Genau. Die Umsetzung, da sind die Leute skeptisch. Sie haben Angst, dass das in ihrem eigenen Portemonnaie ankommt. Und auch, wie es von der Bundesregierung gemacht wird, wenn man sich die Befragungsdaten anguckt, dann sind die Leute da sehr skeptisch. Und ich glaube, einen Großteil kann man schon auch dadurch bewirken, dass man es einfach effizienter macht und dass man einfach auch den Leuten mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten lässt, dass man eben tatsächlich den Markt öfter entscheiden lässt.
Ist auch ein Klimageld eine Option?
CO2 teurer macht und die Einnahmen, die man damit erwirtschaftet, zu großen Teilen als Klimageld an die Bevölkerung zurückgibt, dann ist das nämlich auch positiv spürbar in den Portemonnaies.
Letzte Frage, Frau Grimm. Bald ist Weihnachten. Was wünschen Sie sich von der neuen Regierung?
Ja, ich glaube, dass man bei Energiemärkten und beim Klimaschutz stärker marktwirtschaftlich vorgeht. Bei den Energiemärkten ist, glaube ich, der ganz große Gamechanger, wenn wir regional differenzierte Strompreise bekämen, dann würden viele Anreize aus dem Markt herauskommen, die man jetzt teuer herbeifördern muss. Und beim Klimaschutz müsste man stärker auf den CO2-Emissionshandel setzen und die Einnahmen zu großen Teilen an die Bevölkerung zurückgeben und das Regulierungsdickicht, das wir da drumherum haben, abbauen.
Das sagt die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hier im Podcast Erststimme. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Grimm.
Ich danke Ihnen.
Und das war's schon wieder mit ErstStimme. Die nächste Folge erscheint schon im neuen Jahr, und zwar am 2. Januar 2025. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast in Ihrer Streaming-App. Ich bin Michael Scheppe, Ihnen eine gute Advents- und Weihnachtszeit. Tschüss aus Düsseldorf.